Einen wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Schön, Sie zu sehen. Und gleichzeitig frage ich mich, warum sind Sie heute hier? Was beschäftigt Sie? Mit welchen Erwartungen sind Sie heute hier? Vielleicht haben Sie gar keine. Auch schön. Vielleicht sagen Sie, oh ja, jetzt bin ich gespannt, was er sagt zu Themen wie Sklaverei, Menschenhandel, zu Fairtrade, zu was auch immer. Minimalismus, ganz große Sache. Wie specke ich meinen Haushalt ab? Das ist eine gute Sache. Wäre ich Ihnen nichts zu sagen, ist Ihre Verantwortung. Oder Sie sind auch hier und haben ein bisschen Bange und sagen, ich weiß nicht, was jetzt für Parolen wiederkommen. Ja, ich bin mit Recht darauf hingewiesen worden, dass Slogans wie die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer, dass die nicht ganz so, die gehen zwar leicht aus dem Mund und von der Zunge, aber sind nicht immer so leicht, wie sie dahergesprochen sind. Ja, und so einfach zu verstehen und man muss vorsichtig damit sein. Ich habe das zu verantworten, dass die Moderation das hier gesagt hat und ich habe auch die Einleitung geschrieben und das reingeschrieben und wusste dabei, ja, das sind auch so ein bisschen so Parolen, die man raushaut. Das stimmt wohl. Ich werde nicht in diese Kerbe weiter reinschlagen und ich werde Ihnen heute versuchen, ich werde Ihnen auch kein schlechtes Gewissen machen. Ich werde heute auch nicht zusehen, dass Sie hier irgendeine Organisation vorstellen und sagen, das ist der Weg der Gerechtigkeit, die bitte unterstützen. Nein, sondern ich möchte heute mit Ihnen von der Bibel her gucken, was die eigentlich unter Gerechtigkeit versteht. Und ich meine, dass es kein alter Schinken ist und keine alte Sache, sondern im Prinzip ist es die Frage nach dem, wie lebe ich gerechter von innen heraus. Und nicht nur als Pflichtprogramm. Dabei schauen wir uns an, worin besteht überhaupt ein gerechtes Leben? Dann, warum sollte ich sowas überhaupt leben? Kann man ja mal fragen. Und dann, wie lebe ich ein gerechtes Leben? Und auf diesem Weg, ja, ist ja auf dem Weg nach mehr Gerechtigkeit, gehen wir 5 Schritte. 5 Schritte, die man sozusagen sich aneignen kann, um sozusagen ein gerechteres Leben zu führen. Die werden uns begleiten. Und die versuche ich ein bisschen so als Weg, als Bewegung darzustellen. Das erste, 5 Schritte habe ich schon gesagt. Erster Schritt, vom Politikum zur Hinwendung zum konkreten Menschen. Ja, wie gesagt, es wird damit auch Politik gemacht und Stimmung gemacht. Und es ist auch gut, dass wir darüber reden. Wie gesagt, zum Glück reden wir darüber. Doch manchmal geht auch manches verloren, nämlich der konkrete Mensch. Wenn wir in die Bibel schauen, gibt es vor allen Dingen 2 Begriffe, die unsere Berechtigkeit, Gerechtigkeit beschreiben, nämlich die Formulierung, die oft kombiniert wird, auch Recht und Gerechtigkeit. Zum Beispiel Recht und Gerechtigkeit tun ist dem Herrn lieber als Opfer. Und dabei ist Recht, Mishpat, das Wort steht für zweierlei. Nämlich einmal Ungerechtigkeit verurteilen, für Recht zu sorgen, das Böse verurteilen und gleichzeitig das Schwache stärken, zum Recht verhelfen. Das ist eine wichtige Sache. Und bevor wir uns das Mischpat nochmal genauer angucken, Gerechtigkeit wiederum gibt auch eine besondere Note und wer dem so ein bisschen nachspürt in der Bibel merkt, hier geht es nicht um Normen. Ja, keine ganz konkrete Idee, irgendwie normhafte Vorstellung, das und das, wenn wir das tun, das ist gerecht. Sondern es ist vielmehr ein Beziehungsgeschehen und gleicht sich danach an, wie ich mich zu meinen Menschen verhalte. Und dabei kann ich Beispiele bringen aus der Bibel, wo Menschen gerecht genannt werden, die abgefahrene Wege gehen. Ich weiß nicht genau, ob ich die Zeit dazu habe. Ich will nur kurz einen Namen nennen. Und Sie googeln das dann und schlagen die Geschichte nach. Von Judah und Tamar. Judah ist dann so der Erzvater, wo das Land Israel entsteht. Und er hatte eine Schwiegertochter, soweit ich mich erinnere. Oder sogar Tochter, Schwiegertochter. Ja, super, Bibelkunde Johannes Gerd. Die Tamar. Jedenfalls ist es so, dass sie eigentlich versorgt werden muss, weil ihr Mann stirbt. Und sie verheiratet werden muss an den Nächsten. Und er kümmert sich nicht drum. Und sie geht einen abgefahrenen Weg, um ihn auf seine Schuld hinzuweisen. Ne? Witwe, um die muss man sich kümmern. Und sie geht einen Weg, dass sie sich selber als Prostituierte ausgibt. Und ihr, also der Juda, trifft auf sie. Inzest, Achtung, trifft auf sie und schläft mit ihr als Prostituierte. Und sie klaut inzwischen etwas, ja, von ihm. Und dann weist sie darauf hin, wo man merkt, oh, sie wird schwanger und so Sachen. Und er verurteilt sie und dann sagt sie, ja, du warst das. Und zeigt es, weil sie einen Pfand von ihm bekommen hat. Und da gehen ihnen die Augen auf und merken, ich habe mich nicht um dich gekümmert. Und er nennt sie gerecht. Obwohl sie zig Sachen gemacht hat, wo wir sagen würden, wow, ungerecht, böse. Aber im Verhältnis zu dem, was eigentlich da geschieht, dass niemand sich nicht um die Schwachen kümmert, wird diese Frau gerecht genannt. Und so gibt es manche Stellen in der Bibel, wo wir sagen, wow, was für ein Weg. Und trotzdem wird die Person als gerecht genannt, weil im Großen und Ganzen und vor allen Dingen im Verhältnis zu den anderen Menschen sich an dieser Stelle um arme, schwache oder genau gekümmert wird. Jetzt muss ich mal gucken. Wir gucken uns aber eine Stelle an, die ein bisschen anders ist, nämlich ein Psalm. Ein Psalm, der uns heute so ein bisschen begleiten soll, der Psalm 146. Hören wir Worte daraus oder lesen auch Worte daraus. Da heißt es, Halleluja, lobe den Herrn meine Seele, ich will den Herrn loben mein Leben lang, für meinen Gott singen und musizieren, solange ich bin. Oh, Entschuldigung, ich bin zu schnell. Glücklich zu preisen ist, wer den Gott Jakobs zum Helfer hat, wer seine Hoffnung auf den Herrn, seinen Gott, setzt, auf ihn, der Himmel und Erde erschaffen hat, das Meer und alles, was darin lebt, auf ihn, der für alle Zeiten die Treue hält. Den Unterdrückten verschafft er Recht, Mishpat. Den Hungernden gibt er Brot. Der Herr befreit die Gefangenen. Der Herr öffnet die Augen der Blinden. Der Herr richtet die Gebeugten auf. Der Herr liebt Menschen, die seinen Willen tun. Der Herr behütet die Fremden, Waisen und Witwen stärkt und erhält er. Aber den Weg derer, die ihn verachten, macht er zu einem Irrweg. Auf ewig herrscht der Herr als König. Dein Gott, Zion, jetzt und in allen künftigen Generationen. Halleluja. Wie gesagt, hier taucht das Wort Mishpat auf und wir lesen auch schon, dass es darum geht, einmal das Böse zu verurteilen und dann die Schwachen zu stärken. Und zwar werden immer wieder die vier genannt, die in der damaligen Gesellschaft die Schwachen sind, nämlich Arme, Waisen, Witwen, Fremden. Die Leute, die kein Recht haben, die nicht versorgt werden, gerade für die wird sich eingesetzt. Und das spielt zurück, wenn wir das mal durchdringen, dann sagt die Bibel eigentlich, ho, nicht Politik machen, sondern die eigene Verantwortung wahrnehmen. Und zwar nicht nur, indem wir böse Sachen böse nennen, sondern indem wir Schwache stärken. Um uns herum. Die, die kaputt sind, die entrechtet sind. Wie kann man denen helfen? Nun, einmal, indem wir zusehen, dass die, die Macht und Autorität haben oder die Verantwortung haben, Möglichkeiten haben, das sind auch wir, Schwächere nicht schaden. Das geschieht immer wieder in dieser Welt. Nämlich da, dass Macht genutzt wird, um die, die nicht so viel Macht haben, noch mehr zu unterjochen. Sklaverei haben wir schon gehört. Aber eine andere Sache ist, die Schwachen zu ignorieren. Das ist nicht mein Thema. Ich denke nicht darüber nach. Auch das verurteilt die Bibel und Gott aufs Höchste. Also konkret, was wir so lesen, den Hungern zu essen geben, den Gefangenen, und damit meine ich jetzt nicht die unrechtmäßig Gefangenen, sondern die in Strukturen gefangen sind, die sie einknechten, befreien. Also Gott holt da keine Mörder aus dem Gefängnis, ne? Das ist entscheidend. Den Kranken helfen, den Beladenen Belastenden tragen, die Fremden Schutz geben, den Waisen eine Familie sein. Das nur mal so als Stichpunkte. Warum? Warum eigentlich? Nun, Gott selber ist gerecht. Und das ist die Antwort der Bibel. Die Bibel sagt nicht, seid gerecht und lebt gerecht, weil das eine gute Sache ist, sondern holt die Begründung her von Gott. Und das ist schon was Besonderes. Heißt, Gott liebt die Gerechtigkeit und das Recht. Die Erde ist voller Güte des Herrn. Wenn wir jemanden vorstellen, ich habe mich heute nicht vorgestellt, aber wenn wir einen Gastredner haben, dann stellen wir den oft vor, ne? Und oft werden da die Merkmale genannt, die entscheidend für die Person sind. Ja, und dann, man muss dann genau hinhören. Oft sagen die Leute dann die Sachen, die sagen, das macht mich aus. Entweder das, was sie arbeiten oder die Familie, dass sie verheiratet sind, ob sie Kinder haben oder wie auch immer. Und Gott stellt sich in der Bibel vor als der, der Macht hat und Kraft hat, wie wir es eben im Psalm gelesen haben. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, ja, der die Erde und das Meer gemacht hat und gleichzeitig ein Herz für die Armen und Unterdrückten. Der Treue hält ewiglich, der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speist, der die Blinden sehend macht, der die Niedergeschlagenen aufrichtet. Ich bin ein Vater der Vaterlosen, ich bin für die Witwen und Waisen da. Immer wieder merkt man das. Und es geht so weit, dass es bis in die Gesetzgebung Israels hineingeht. Witwen, Waisen und all die Fremden, die kriegen einen festen Platz in der Gesetzgebung, in der damaligen Kultur besonders. Obwohl es sonst immer Gott und Göttersein mit Macht verbunden ist. Und hier ist ein Gott, der sagt, ich bin der einzig wahre Gott und ich habe ein Herz für die, die unterlocht sind. Und die Kritik Gottes geht so weit, dass sie sagt, ja, wo die Kultur untergeht Israels und wo Israel belagert wird, dann liegt das an einer Sache, weil ihr das vernachlässigt habt. Ihr seid über Witwen und Waisen, über Arme und Schwache drüber gegangen, ihr habt sie ausgebeutet und deswegen sind die fremden Völker gekommen. Immer wieder lesen wir das in den Propheten, dass das die Hauptanklage war. Ihr verkennt mein Herz für die Schwachen. Und doch finde ich es ganz wichtig, dass wir zu Gott gehen hier, nicht als Appell, sondern von der Person her denken, nehme ich folgenden Grund. Und das ist der zweite Schritt. Wenn wir diesen Schritt gehen und uns bewusst machen, dann heißt das vom Druck einer Pflicht, bitte lebt gerecht, zum Anstecken lassen durch einen leidenschaftlichen, gerechten Gott. Je mehr ich dann darüber nachgesonnen habe, habe ich gedacht, ja, wie genial. Ich erkenne auch manches, was recht und nicht recht ist, so manche Sachen, ne? Auch wie ich lebe. Und trotzdem wird man dadurch manchmal erstickt. Viel leichter fällt es mir, einen Weg zu gehen, wenn jemand motiviert dabei ist. Wenn jemand selber angesteckt ist. Und der nimmt mich mit rein und steckt mich mit seiner Leidenschaft an. Und genau das ist Gottes Prinzip. Er sagt nicht, lebe so, streng dich an, sondern wenn du erfährst, wie mein Herz dafür brennt, dann wirst du auch davon eingesteckt werden. Und es wird uns herausholen. Und es gibt die Möglichkeit, uns herauszuholen aus unserer eigenen Bequemlichkeit. Vielleicht aber auch aus der Angst, wie ich das überhaupt anpacken soll. Weil manchmal sind die Sachen, die wir da auf den Tisch legen, so groß und sagen, wo soll ich denn anpacken? Ja, Gott ist auf deiner Seite. Sein Herz schlägt dafür. Der wird schon einen Plan haben, wie er dich dafür einsetzen soll, dass diese Welt ein Stück gerechter wird. Mit deinen Mitteln und Möglichkeiten. Und für mich eine wichtige Sache, es gibt Hoffnung. Hoffnung dadurch auch, nicht nur zu klagen, nicht zu jammern über diese Umstände in dieser Welt. Wenn Gott einen Plan hat, dann wird er den Weg dahin führen. Doch ich muss auf ihn schauen. Wenn die höchste Instanz ein Herz für Gerechtigkeit hat, dann wird am Ende Gerechtigkeit siegen, wie auch immer sie aussieht. Und es nimmt auch Druck von meinen Schultern. Ungemein Druck. Begeisterung statt Druck. Und das ist für mich wichtig. Für mich ist es persönlich eine wichtige Sache, dass ich eben nicht nur die Pflichtgefühl habe, oh, das kommt jetzt auch noch auf meine Tagesordnung, wie ich gucke, wie ich konsumiere, ich weiß gar nicht mehr, wann ich die Zeit habe, alles zu durchdenken, sondern zu sagen, nein, lass dich anstecken von der Begeisterung Gottes, langsam Sachen in deinem Leben zu verändern. Wir können auch mehr darüber nachdenken, aber wir haben noch viel vor, denn die nächsten drei Punkte, ein bisschen schnell, die nächsten drei Punkte werden das Wie betreffen. Wie lebe ich das jetzt eigentlich? Und zwar, die erste Sache, die lehrt uns eigentlich dieser Psalm. Nämlich, weg vom Appell, kümmere dich um die Armen, um die Schwachen, hin zur Anbetung. Das ist doch besonders, dass wir das in einem Psalm haben, der Gott lobt. Dafür, dass er so ist, wie er ist, nämlich gerecht. Und dann zählt er da auf, was Gott alles tut. Warum? Ich glaube, dass Anbetung und das, was wir verehren, was wir lieben, das verändert unser Herz. Appelle und wenn wir uns selber anhalten, gerechter zu leben, gute Vorsätze, die können ein Stück weit unser Leben verändern, aber es ist schwierig mit dem Herzen. Jeder kennt das alle Jahre wieder, Silvester. Ne? Dieses Jahr werde ich mit Rauchen aufhören. Oder mit Rauchen anfangen, obwohl das geht leichter. Okay. Und das Entscheidende ist, wie komme ich zu einer Veränderung von innen, von einer Motivation von innen. Und der Psalm lehrt es, indem wir anfangen, Gott anzubeten, dafür, dass er ein gerechter Gott ist, der sich kümmert, der liebt, der die Schwachen versorgt, der Gerechtigkeit im Blick hat und sein Herz dafür schlägt und dafür ihn zu loben, dann macht das was mit unserem Herzen. Das, was du liebst und verehrst und wir tun etwas, das setzt unsere Prioritäten, das weckt Begeisterung, das richtet uns auf das aus. Und Gott sagt, deswegen ist ein Grund, mich dafür zu verehren. Nicht, weil ich das brauche, sondern weil es dich verändert. Und dadurch Begeisterung und Motivation für Gerechtigkeit weckt. Dein nächster Punkt. Und das führt uns zu einem Problem. Ich nenne mal den Punkt. Nämlich vom Selbstgerechten zum Gerechtfertigen. Was ich damit meine, das muss ich ein bisschen länger ausführen. Wichtiger Punkt. Wenn ich das ernst meine, wenn ich das ernst meine und sage, ich will gerecht leben und mich für Schwache und Arme einsetzen und will gerecht leben, so wie Gott das sich vorstellt, und Gott loben und preisen, dann werde ich auf einmal an einen Punkt kommen, wo ich merke, ich bin gar nicht nur das Opfer. Und wir sind nicht nur die Opfer von dieser fiesen Gestaltung dieser Gesellschaft und dieser Welt, sondern wir sind viel auch Täter. Wenn es heißt, und wenn ich den nachstudiere, was auch Jesus manchmal sagt, ne? Jesus haut so Sachen raus wie, dass wir, wir sollst nicht morden, ja, sagt das Gesetz, aber ich sage, und dann zählt er so Sachen auf. Und du sollst dich nicht dumm kommen von nah und so lernen. Und da gibt es auch Worte, die er mitschwingen lassen, dass du deinen Nächsten übersiehst. Das ist interessant, wenn wir dieses Sprachgebrauch angucken. Also im Prinzip, du bist jemand, den man nicht beachten muss. Könnte man auch übersetzen an manchen Stellen. Wenn das mitschwingt, dann sagt er, oh, das ist wie Morden. Wenn du jemanden in deinem Gewissen, in deinem Herzen getötet hast, im Prinzip ignorierst, dann hast du eigentlich ihn auch umgebracht. Wenn du die Not deines Nächsten nicht mehr siehst, und wenn wir das durchdenken, was hat Jesus gesagt, so will ich leben? Und so jemanden soll ich jetzt noch lieben und verehren? Dann komme ich nämlich an einen Punkt, da ich merke, ich muss Angst haben vor dem. Ich muss ihn fürchten, aber lieben kann ich ihn nicht. Wie soll ich mich von seiner Begeisterung anstecken lassen, wenn der auftritt und sagt, ich richte alles Unrecht und ich merke, ich bin auch betroffen. Weil so vieles mache ich falsch und so vieles komme ich nicht hinterher. Wenn ich mich wirklich um die Bedürfnisse der Leute um mich herum kümmern sollte, oh Leute, dann sieht es bitter und böse aus. Wir sind die Bösen in vielen. Und dieser Slogan, dieser Satz hilft mir in zweierlei. Nämlich zum einen, jetzt kommt's. Jesus hat an einer Stelle ähnliche Worte, wie wir im Psalm und im ganzen Alten Testament finden, verwendet. Er zitiert sogar das Alte Testament, nämlich in seiner Anfangsrede, als er das erste Mal in die Öffentlichkeit tritt und redet und predigt, das macht er in einer Synagoge. Und er liest einen Text aus Jesaja vor und da heißt es, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Wir merken, das sind ähnliche Worte. Gerechtigkeit, Verständnis für die Armen, für die Unterdrückten zu sorgen. Und er sagt, macht die Bibel zu und er sagt, das ist jetzt erfüllt. In mir als Person. Doch das Bemerkenswerte ist, und das wird uns gar nicht oft bewusst, dass er eigentlich das Bibelwort unterbricht. Mitten im Vers, mitten im Satz, hört er auf. Und er lässt etwas ganz Entscheidendes weg, nämlich es steht noch da, und ein Tag der Rache, der Vergeltung des Herrn. Das heißt im Jesaja. Ja? Also im Jesaja heißt es eigentlich, Armen gute Botschaft bringen, Unterdrückten Freiheit und ein Tag der Rache, der Vergeltung des Herrn. Aber das sagt er nicht. Macht er die Bibel zu? Okay, da hat er kein Buch, sondern die Rolle dazu oder hört auf zu lesen und sagt, das ist jetzt erfüllt. Hat er es vergessen? Nein, er lässt das Gericht in diesem Moment aus, obwohl das Gericht immer dazu hört. Und hier schwingt etwas Geniales mit, weil Jesus sagt, in mir ist Gott gekommen, Gerechtigkeit zu schaffen. Und zwar auch auf dem Weg von Gericht, aber nicht um Vergeltung durchzusetzen, sondern selber zu tragen. Nicht Gericht durchzusetzen, sondern selber zu tragen, denn dazu ist Jesus gekommen. Und wem das bewusst wird und wer sich deswegen, das steht nämlich hinter dem Punkt, auf Jesus konzentriert, den gekreuzigten, dem wird bewusst, oh, ich kann diesen Gott lieben, denn ich muss ihn nicht fürchten, auch mit der Ungerechtigkeit in meinem Leben und dem Versagen, dass ich in viel nicht hinterherkomme, was dieser Ungerechtigkeit in dieser Welt angeht. Weil er sieht zwar die Ungerechtigkeit, aber der Urteilsspruch darüber hat schon wer anders getragen. Das macht mich frei, ihn selber zu lieben. Und noch was, es hilft mir, wenn ich darüber nachdenke, von einem Selbstgerechten zu einem Gerechtfertigten zu werden. Was ich damit meine, ist Folgendes. Es gibt Leute ja, die ignorieren diese Gerechtigkeit, soziale gerechte Komponente völlig. Mag sein. Und dann gibt es Leute, die setzen sich voll dafür, mehr oder weniger voll dafür ein. Unterschiedliche Art und Weisen. Ne? Es gibt Leute, die versuchen das, indem sie Gesetze durchsetzen. Und da muss sich doch von der Gesellschaft was verändern und von der Politik bis hin zu, wir selber müssen was verändern. Doch was ich immer wieder auch beobachte, auch selber manchmal erfahre, an mir vielleicht auch, aber auch durch andere, ist, dass die Leute, die sich voll dafür einsetzen, selber sehr ungerecht auftreten können. Wenn wir uns auf die Seite der Gerechtigkeit schlagen und dafür einsetzen, geht es ganz schnell, dass wir uns für jemand Besseres halten. Besser als die, die es nicht tun. Wenn ich mich für Fair Trade einsetze, und das ist eine gute Sache, beobachte ich immer wieder, dass es ganz schnell kommt, dass es als Gesetz und Appell rüberkommt, dass ich Leute verurteile, die noch nicht so weit sind. Und dann wird Druck aufgebaut. Klar, da werden auch andere Sachen übersehen, das sei mal ganz dahingestellt, aber die Haltung ist oft eine überhebliche. Und auch mit unseren Parolen, die wir mal umschlagen, wir denken manchmal, ja, ich bin halt nicht so gut verdient und deswegen wettere ich über die Reichen dieser Welt. Oh, erstens sei vorsichtig, ob es wirklich so ist, du zu den Schwachen dieser Welt gehörst an manchen Stellen und auf der anderen Seite, wer nimmt dir das Recht, über andere zu urteilen? Und wir sind schnell dabei. Ich kenne das auch. Doch wenn ich verstanden habe, was Gott in Jesus tut, und deswegen dieser Punkt ist so entscheidend, dann merke ich, der mächtige Gott selber meine Ungerechtigkeit getragen hat, dass ich eigentlich ein Gerechtfertigter bin. Nicht gerecht von meinem Wesen her, sondern ich musste auch erst gerecht gesprochen werden von ihm. Er mich gerecht gemacht hat, dann merke ich, ich kann demütig sein. Wirklich barmherzig sein. Ich kann mich für das Gute in dieser Welt einsetzen, ohne dass ich andere verurteile, weil ich weiß, wir sind eigentlich genau dieselben. Wir haben viel versäumt und tun es immer noch. Und wir genügen lange nicht dem Anspruch Gottes. Jeder, selbst der, der sich ganz doll einsetzt, bis hin zu dem, der irgendwie ein fieser, ungerechter Typ ist. Verstehen Sie? Ich werte nicht mehr die Leute, sondern ich setze mich dafür ein. Und sobald das Urteil in mir kommen will, weiß ich doch, wer ich eigentlich bin. Deswegen ist der Weg des Christen ein neuer, ein anderer. Das Kreuz lehrt mich, dass Gott ein Herz für Gerechtigkeit hat. Und Ungerechtigkeit ja beseitigt werden muss. Aber dass ich gleichzeitig ich selbst dadurch gerecht gesprochen bin. Das Kreuz lehrt mich nämlich, gerecht heißt ja, du verdienst, was du bekommst, was du verdienst. Und das Kreuz sagt mir, nee, in diesem Fall bekommst du nicht, was du verdienst, sondern du bekommst Vergebung, Gnade. Das ist mehr als nur Gerechtigkeit. Und deswegen macht das Kreuz uns barmherzig. Vielleicht ein bisschen abstrakt, aber Sie können ja Rückfragen fragen. Machen wir mal schnell die Predigt, machen die Fragerunde länger. Letzter Punkt, der mir wichtig geworden ist im allen Nachdenken. Es gibt zwar noch viele Punkte dazu, aber wir lassen es mal bei 5. Wenn ich mich auf den Weg der Gerechtigkeit geben will, dann hilft es, wenn ich nicht auf die großen, scheinbar nicht zu überwindbaren Probleme dieser Welt schaue, sondern auf den nächsten konkreten Schritt, den ich gehen kann. Ich lese gerade einen Roman, ist nicht so wichtig, wie er heißt, aber ein cooler Satz war da, der wichtigste Schritt, den ein Mensch gehen kann, ist der nächste. Der nächste Schritt. Wir fragen oft nicht nach den nächsten konkreten Sachen, nämlich wie ich selber tätig werden kann. Und dazu 2 Beispiele. Eine, was Armut angeht und der andere, was ja, Menschenhalt und Sklaverei angeht und was wir daraus lernen können. Mich hat es fasziniert, die Geschichte eines Mannes aus unserem Freundeskreis, der Familie könnte man sagen, der selber, wo ich ihn nachgefragt habe, soweit ich es noch in Erinnerung habe, so es gesagt hat, dass er in Urlaub eigentlich geflogen ist und fliegen wollte nach Afrika. Ist er auch, aber nicht in das Land, wo er hin wollte, sondern irgendwie wurde was gecancelt und gestrichen und so landet er schließlich in Kenia. Und als er in Kenia gelandet ist, das ist schon mehrere Jahre her, schaute er sich das an, auch Nairobi, und war angetan von dem Land und gleichzeitig hat ihn es getroffen, diese vielen Straßenkinder und das Leid, was da herrschte. Und das Genialste, was sich behalten hat, was sich bei mir eingebrannt hat aus seiner Erzählung, war, dass er an dieser Stelle war und sagte, das ist zu viel, hier kann doch keiner was machen, was soll ich tun? Und er hat Gott gebeten, zeige du mir die eine Person oder die wenigen Personen, denen ich mit meinen Mitteln helfen kann. Kann ich irgendwas tun, dann zeig es mir, hier in dieser Situation und hier und jetzt. Und ihm wurden ein paar Sachen gezeigt und er kam zurück und die Leidenschaft war noch so groß und hat weiter überlegt, dass sich bis jetzt ein Projekt, ein Kenia-Projekt, so heißt es tatsächlich, gegründet hat, das nicht nur Straßenkinder versorgt durch Spendenbasis, sondern das auch hilft anderen Leuten, die in Sucht geraten sind, weil er das auch sehr auf dem Herzen hat, da zu befreien, weil viele sind in Alkoholsucht oder anderen Süchten da gefangen. Und eine ganze gute Arbeit ist entstanden aus diesem kleinen Gebet, aus dem Hinsehen, ich sehe die Not, ich gucke nicht weg. Und im Gebet, was ist der nächste konkrete Schritt? Kann ich irgendwas tun? Was sind meine Mittel und Wege? Es ist entstanden und mich hat das sehr berührt. Und ich habe oft darüber nachgedacht, ja, vielleicht geht es manchmal konkret zu beten. Andere Geschichte, die kann man auch bei RAF auf der Homepage nachlesen. Von einem Mädchen namens Annika, eine feine Dame, die erlebt hat mit 14 Jahren, dass Leute befreit worden sind aus der Sklaverei, und zwar aus der Zwangsprostitution in ihrer Heimatstadt. Und da wurde ihr bewusst, die Ladies sind in demselben Alter wie ich teilweise. Und das kann nicht sein, es traf ihr Herz. Und auch sie überlegte, was kann ich konkret tun? Sie häkelte gern, Mützen vor allen Dingen. Und so entstand ein Projekt, Mützen um zu beschützen. Und sie sammelte, indem sie die verkaufte online, Geld. Und das gab sie dann, hat sie gesagt, geht 1:1 in das Projekt Gemeinsam gegen Menschenhandel. Manchmal kann ein konkreter Schritt aussehen, dass ich überhaupt erstmal hinschaue, mich informiere. Was gibt es eigentlich für Unrecht in meinem Leben, in meinem Umfeld? Wo sind die Unterdrückten und Schwachen? Vielleicht sind sie gar nicht so weit weg. Wo sind sie in dieser Welt? Wie sind die Strukturen? Ein anderer Schritt kann sein, dass ich anfange einfach zu beten. Und was ist jetzt der nächste konkrete Schritt? Wo kann ich was geben? Wo sind meine Mittel? Oder wo kann ich was umstellen von meinem Konsumverhalten oder wie auch immer? Was ist der nächste Schritt? Nicht, was muss ich überhaupt generell mein Leben überholen, sondern was ist der nächste Schritt? Gott, hast eine Idee, die ich umsetzen kann, jetzt, heute, hier, nächste Woche. Und dann das zu tun. Und dann Schritt für Schritt zu gucken, was sich tut. Es gibt so viele gute Organisationen. Sie können selber gucken, eine habe ich schon genannt. Es gibt Vereine, die sich einsetzen, wie IGM, die sich einsetzen, darum Leute aus Sklaverei zu bringen, natürlich. Kurzer Werbeblock. Ich habe ja gesagt, sie sollen nicht irgendwas geben. Aber auch wir vor Ort haben hier einen Diakonieverein, wo ich dachte, ja, eine Möglichkeit vielleicht auch, Leute zu unterstützen. Und auch zu überlegen und da mitzugestalten, wo die Gelder hinfließen können. Wir haben eine Bandbreite an Möglichkeiten. Und ich hoffe, Ihnen mitzuteilen, heute durch diese Schritte, lassen Sie sich nicht von diesen Möglichkeiten und nicht von der Pflicht erschlagen, sondern wenden sich an dem, dessen Herz für Leidenschaft brennt und der das große Bild sieht, leidenschaftlich brennt für Gerechtigkeit und der das große Bild sieht und trotzdem die kleinen Schritte, die jeder Einzelne von uns gehen kann. Und dann wird es nämlich ein Abenteuer und eine Freude, da langsam mit hineingenommen zu werden. Mit auf dem Weg zur Gerechtigkeit und zwar auf seinem Weg, der gerechtig verhält. Amen.